Hallo Roland, hast du wieder ein Märchen mitgebracht?
Na klar, sogar mehrere. Das Meerhäschen. Es war einmal eine Königstochter, die hatte in ihrem Schloss hoch unter der Zinne einen Saal mit 12 Fenstern. Die gingen nach allen Himmelsgegenden und wenn sie hinaufstieg und umherschaute, so konnte sie ihr ganzes Reich übersehen. Aus dem ersten sah sie schon schärfer als andere Menschen, in dem zweiten noch besser, in dem dritten noch deutlicher und so immer weiter, bis in dem 12., wo sie alles sah, was über und unter der Erde war und ihr nichts verborgen bleiben konnte. Weil sie aber stolz war, sich niemand unterwerfen wollte und die Herrschaft allein behalten, so ließ sie bekannt machen, es sollte niemand ihr Gemahl werden, der sich nicht so vor ihr verstecken könne, dass es ihr unmöglich wäre, ihn zu finden. Wer es aber versuche und sie entdecke ihn, so werde ihm das Haupt abgeschlagen und auf einen Pfahl gesteckt. Es standen schon 97 Pfähle mit toten Häuptern vor dem Schloss und in langer Zeit meldete sich niemand. Die Königstochter war vergnügt und dachte, ich werde nun für mein Lebtag frei bleiben. Da erschienen 3 Brüder vor ihr und kündigten ihr an, dass sie ihr Glück versuchen wollten. Der Älteste glaubte sicher zu sein, wenn er in ein Kalkloch krieche, aber sie erblickte ihn schon aus dem ersten Fenster, ließ ihn herausziehen und ihm das Haupt abschlagen. Der Zweite kroch in den Keller des Schlosses, aber auch in diesen erblickte sie aus dem ersten Fenster und es war um ihn geschehen. Sein Haupt kam auf den 99. Pfahl. Da trat der Jüngste vor sie hin und bat, sie möchte ihm einen Tag Bedenkzeit geben, auch so gnädig sein, es ihm 2-mal zu schenken, wenn sie ihn entdecke. Misslinge es ihm zum 3. Mal, so wolle er sich nichts mehr aus seinem Leben machen. Weil es so schön war und so herzlich bat, so sagte sie, ja, ich will dir das bewilligen, aber es wird dir nicht glücken. Den folgenden Tag sann er lange nach, wie er sich verstecken wollte, aber es war vergeblich. Da ergriff er seine Büchse und ging hinaus auf die Jagd. Er sah einen Raben und nahm ihn aufs Korn. Eben wollte er losdrücken, da rief der Rabe, »Schieß nicht, ich will's dir vergelten!« Er setzte ab, ging weiter und kam an einen See, wo er einen großen Fisch überraschte, der aus der Tiefe herauf an die Oberfläche des Wassers gekommen war. Als er angelegt hatte, rief der Fisch, »Schieß nicht, ich will's dir vergelten!« Er ließ ihn untertauchen, ging weiter und begegnete einem Fuchs, der hinkte. Er schoss und verfehlte ihn. Da rief der Fuchs, »Komm lieber her und zieh mir den Dorn aus dem Fuß!« Er tat es zwar, wollte aber dann den Fuchs töten, um ihm den Balg abzuziehen. Der Fuchs sprach, »Lass ab, ich will dir's vergelten!« Der Jüngling ließ ihn laufen und da es Abend war, kehrte er heim. Am anderen Tag sollte er sich verkriechen. Aber wie er sich auch den Kopf darüber zerbrach, er wusste nicht, wohin. Er ging in den Wald zu dem Raben und sprach, »Ich hab dich leben lassen, jetzt sage mir, wohin ich mich verkriechen soll, damit mich die Königstochter nicht sieht.« Der Rabe senkte den Kopf und bedachte sich lange. Endlich schnarrte er, »Ich hab's heraus!« Er holte ein Ei aus seinem Nest, zerlegte es in 2 Teile und schloss den Jüngling hinein. Dann machte er es wieder ganz und setzte sich darauf. Als die Königstochter an das erste Fenster trat, konnte sie ihn nicht entdecken. Auch nicht in den folgenden. Und es fing an, ihr bange zu werden. Doch im 11. erblickte sie ihn. Sie ließ den Raben schießen, das Ei holen und zerbrechen, und der Jüngling musste herauskommen. Sie sprach, »Einmal ist es dir geschenkt. Wenn du es nicht besser machst, so bist du verloren.« Am folgenden Tag ging er an den See, rief den Fisch herbei und sprach, »Ich habe dich leben lassen. Nun sage, wohin soll ich mich verbergen, damit mich die Königstochter nicht sieht?« Der Fisch besann sich. Endlich rief er, »Ich hab's heraus. Ich will dich in meinen Bauch verschließen.« Er verschluckte ihn und fuhr hinab auf den Grund des Sees. Die Königstochter blickte durch ihre Fenster. Auch im 11. sah sie ihn nicht und war bestürzt. Doch endlich, im 12., entdeckte sie ihn. Sie ließ den Fisch fangen und töten und der Jüngling kam zum Vorschein. Es kann sich jeder denken, wie ihm zumut war. Sie sprach, zweimal ist's dir geschenkt, aber dein Haupt wird wohl auf den 100. Pfad kommen. An dem letzten Tag ging er mit schweren Herzen aufs Feld und begegnete dem Fuchs. Du weißt, alle Schlupfwinkel zu finden, sprach er. Ich hab dich leben lassen, jetzt rat mir, wohin ich mich verstecken soll, damit mich die Königstochter nicht findet. Ein schweres Stück, antwortete der Fuchs und machte ein bedenkliches Gesicht. Endlich rief er, ich hab's heraus. Er ging mit ihm zu einer Quelle, tauchte sich hinein und kam als ein Marktkrämer und Tierhändler heraus. Der Jüngling musste sich auch in das Wasser tauchen und ward in ein kleines Meerhäschen verwandelt. Der Kaufmann zog in die Stadt und zeigte das artige Tierchen. Es lief viel Volk zusammen, um es anzusehen. Zuletzt kam auch die Königstochter, und weil sie großen Gefallen daran hatte, kaufte sie es und gab dem Kaufmann viel Geld dafür. Bevor er es ihr hinreichte, sagte er zu ihm, »Wenn die Königstochter ans Fenster geht, so kriege ich schnell unter ihren Zopf.« Nun kam die Zeit, wo sie ihn suchen sollte. Sie trat nach der Reihe an die Fenster vom 1. bis zum 11. und sah ihn nicht. Als sie ihn auch beim 12. nicht sah, war sie voll Angst und Zorn und schlug es so gewaltig zu, dass das Glas in allen Fenstern in 1000 Stücke zersprang und das ganze Schloss erzitterte. Sie ging zurück und fühlte das Meerhäschen unter ihrem Zopf. Da packte sie es, warf es zu Boden und rief, »Fort, Meer, aus den Augen!« Es lief zum Kaufmann und beide eilten zur Quelle, wo sie sich untertauchten und ihre wahre Gestalt zurückerhielten. Der Jüngling dankte dem Fuchs und sprach, »Der Rabe und der Fisch sind blitzdumm gegen dich. Du weißt alles, der rechten Pfiffe, das muss wahr sein.« Der Jüngling ging geradezu in das Schloss. Die Königstochter wartete schon auf ihn und fügte sich ihrem Schicksal. Die Hochzeit ward gefeiert und er war jetzt der König und Herr des ganzen Reichs. Er erzählte ihr niemals, wohin er sich zum 3. Mal versteckt und wer ihm geholfen hatte. Und so glaubte sie, er habe alles aus eigener Kunst getan und hatte Achtung vor ihm, denn sie dachte bei sich, der kann doch mehr als du. Der Traumgeist und das Kind. Eines Nachts stand ein schaurig heulender Traumgeist im Kinderzimmer. Ich bin der schrecklichste Traumgeist der Welt. Uah! Es gibt keine Geister, antwortete das Kind und gähnte. Das hat mein Papa gesagt. Oha, fistelte der Traumgeist mit grausiger Stimme. Auch Väter irren sich manchmal. Sieh mich an. Mein Papa nicht. Das Kind öffnete nicht einmal die Augen. Der Traumgeist wusste nicht, wie ihm geschah. So etwas war ihm noch nie passiert. Sollte er sich das etwa gefallen lassen? Schließlich war er der schrecklichste Traumgeist der Welt. Ich kann mich in einen kopflosen Ritter verwandeln, drohte er und begann sogleich als Ritter ohne Kopf herumzuklirren. Ich war auch einmal Ritter, an Fasching. Hat Spaß gemacht, murmelte das Kind und schlief weiter. Dann komme ich als böser Drache, fauchte der Geist. 1000 Meter weit speie ich meine Feuerstöße aus. Einen Drachen habe ich schon, sagte das Kind. Der fliegt ganz weit im Wind. Kannst du auffliegen? Oha, oha, oho! Der Traumgeist begann sich zu ärgern. Aber eine Gifthexe, grummelte er, hast du nicht, oder? Hexen sammeln Kräuter und helfen armen Menschen. Nicht alle Hexen sind gut. Mein Papa hat gesagt, dein Papa! Der Traumgeist dachte erregt nach, wie er das Kind doch noch mit einem bösen Traum erschrecken konnte. Wie wäre es mit einem Saurier? Fragte er schließlich lahm. Auffressen wird er dich mit Haut und Haaren. Saurier fressen Blätter, lachte das Kind. Außerdem sind die längst ausgestorben. Der Traumgeist war den Tränen. Hat das auch dein Papa gesagt? Das haben wir schon im Kindergarten gelernt. Das Kind setzte sich auf. Soll ich dir eine saure Geschichte erzählen? Nein! Der Traumgeist war sehr nervös geworden, rupfte an seinen Haaren, klapperte mit den Zähnen und trommelte auf seinem Bauch herum. »Du sollst jetzt schlafen«, sagte da das Kind zu dem schrecklichsten Traumgeist der Welt. »Schlafen ist gesund und morgen wird es dir bestimmt wieder besser gehen.«
»Hat das auch dein Papa gesagt?«, stammelte der Traumgeist. »Nein, meine Mutti«, antwortete das Kind, drehte sich um und schlief so tief ein, dass es durch nichts mehr aufzuwecken war.
Ja, also wir haben ja jetzt das Meerhäschen und das Märchen vom Traumgeist gehört. Und meine erste Frage zum Meerhäschen wäre, ob es denn wirklich so eine Schwäche ist, wenn man sich Hilfe von anderen holt. Also der Prinz, der am Ende die Prinzessin für sich gewonnen hat, war ja der Erste, der es irgendwie geschafft hat, sich zu verstecken. Und klar hat er sich Hilfe geholt, aber die 99 davor haben sich halt keine Hilfe geholt. Also es ist ja eigentlich was Besseres, oder? Also ich verstehe nicht, wieso niemand jemals davon erfahren soll, dass er sich halt die Hilfe vom Fuchs geholt hat.
Ja, also ich finde es ganz in Ordnung, dass er sich die Hilfe vom Fuchs geholt hat. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Folge davor, wo wir gesagt haben, dass die Leute misstrauisch sind, wenn man ihnen etwas Gutes tut. Der Fuchs tut ihm was Gutes und er vertraut dem Fuchs.
Mhm.
Und der Fuchs hilft ihm dabei. Und ich finde es nicht schlimm, wenn er das auch jemandem erzählt. Man kann nicht immer alles können. Deswegen braucht man öfters auch Leute, die einen beraten oder helfen. Und da kann man auch sagen, der oder der hat mir geholfen.
Ja.
Und hier wäre es der Fuchs. Aber er hat ja zum Schluss das geheim gehalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau.
Ich finde es auch nicht schlimm. Wenn er damit leben kann, ist doch alles in Ordnung.
Mhm. Ja, ich finde es ein guter Abschluss. Und zum Traumgeist. Wie wichtig findest du es, dass Kinder noch an Zauber oder an Magie glauben und dass Eltern nicht alles vorausnehmen? Also in dem Märchen weiß das Kind ja schon alles über die Realität und glaubt gar nicht mehr an irgendwas von Zauber oder Magiemäßiges, obwohl es ja das Monster vor sich sieht und nimmt es gar nicht für voll. Und ich habe das Gefühl, vor allen Dingen heutzutage versuchen viele Eltern, ihre Kinder halt komplett aufzuklären und sehr realistisch aufwachsen zu lassen, wenn man das so sagen kann. Und also ich könnte mir halt vorstellen, dass dann auch irgendwie so ein Stück Kindheit und so herausfinden, wie die Welt so wirklich passiert, verloren geht. Entschuldigung.
Ich würde das in zwei Sachen aufteilen. Einmal wird in diesen Märchen dem Kind ja nichts vorgespielt, sondern dem Kind wird die Wahrheit gesagt. Mhm. Und ich nehme an, dass in diesem Märchen das Kind auch schon relativ groß ist. Das andere ist, wenn man Kindern Zauber und Magie geben möchte, dann muss man ihnen Märchen vorlesen. Dann muss man ihre Fantasie beschäftigen. Dann muss man eigene Bilder entstehen lassen, die nicht aus einem Bilderbuch kommen, sondern die aus dem Gehirn, aus dem Gefühl der Kinder kommen.
Mhm.
Und dann kann es ohne weiteres auch Monster geben, aber auch Prinzen und Feen. Kinder sind so weit oder haben die Möglichkeit, das zu verarbeiten. In diesem Fall war es so, dass das Kind meiner Ansicht nach schon relativ alt war und wusste, es gibt keine Monster. Und jetzt kam halt nun mal dieses Monster und hat sich darüber ein bisschen geärgert oder war traurig. Und insofern hat auch das seinen Sinn.
Ja.
Vielleicht noch, fällt mir eben ein, ist es wichtig, sehr wichtig, dass Kinder nichts Vorgefertigtes zu oft konsumieren, zu oft Filme sehen, zu oft irgendetwas präsentiert bekommen, was es schon gibt, sondern dass sie mit ihrer eigenen Fantasie irgendetwas spielen, zuhören, dass ein Stock auch mal eine Cowboy-Pistole sein kann.
Mhm.
Das meine ich.
Also du findest, das fehlt heutzutage viel, dass es viel schon so vorgefertigte Einflüsse gibt.
Genau. Und Kinder werden große und gute Erwachsene, wenn sie viel Fantasie haben.
Mhm.
Und Kinder, die wenig Fantasie haben, es liegt dann daran, dass man ihnen eben vorgefertigte Sachen immer vorgibt, beziehungsweise ihnen nicht die Möglichkeit gibt, selbst Fantasie zu bilden.
Mhm. Rolands Gedicht hat keinen Titel, hat aber auch mit Angst zu tun.
Ohne Titel. Wochenlang gewartet auf diesen Moment. Jetzt ist er da, doch schon wieder vorbei. Langsam, der Reihe nach. Viele Leute, alle warten, so wie ich, stundenlang. Nichts tut sich. Die Zeit zieht sich. Dann plötzlich kommt Bewegung in die Masse. Nervös, das ist mein Gefühl, sind sie. Alle bewegen sich zum Ziel. Gesetzt wird sich, verdammt eng hier. Dann plötzlich wird es laut, sehr laut. Und wieder dieses Warten. 5 Minuten, 10, 15. Dann ist es soweit. Mein Hintermann schreit mir noch etwas ins Ohr und die Tür geht auf. Nein, niemand kommt herein. Wir alle verschwinden durch die Tür. Paarweise, diszipliniert, nacheinander. Jetzt kommt mein Partner und ich, im letzten Moment noch Angst, dann vorbei. Ich halte den Atem an, soll ich aber nicht. Tief durchatmen und dann ist es endlich soweit. Ich bin frei, wie ein Vogel. Genieße den Wind, die ungewohnte Umgebung und staune über diese Welt. Wie unwirklich und doch real. Dann plötzlich ein schmerzhafter Ruck. Zurück aus dem Traum? Nein, er setzt sich fort. Stille jetzt, so absolute Stille. Dann ein leises Knattern in der Luft, das ist alles. Ich bin frei und sehe nichts, absolut nichts. Nebel, minutenlang. Dann plötzlich wieder Blickkontakt mit der realen Welt. Füße hoch, ruft mir mein Partner zu und schon ist es vorbei. Na, Spaß gehabt? Werde ich gefragt und antworte, nie vorher so frei gewesen. Dann komm wieder, sagt er lächelnd und drückt mir die Hand und rollt seinen Fallschirm zusammen.